Herzlich willkommen zu einem Hörbeitrag der Regionalbüros Alter, Pflege und Demenz, einer gemeinsamen Initiative zur Strukturentwicklung der Landesregierung und der Träger der Pflegeversicherung NRW.
Hallo und guten Tag, liebe Hörerinnen und Hörer. Mein Name ist Charlotte Boos. Ich begrüße Sie ganz herzlich beim Hörbeitrag des Regionalbüros Alter, Pflege und Demenz Südwestfalen. Unser Thema heute: Diskriminierung im Alltag. Viele Menschen erfahren Diskriminierung ja fast täglich. Und das aus ganz unterschiedlichen Gründen. Weil sie alt sind, weil sie behindert sind oder wegen ihrer sexuellen Orientierung. Die Servicestelle Antidiskriminierung ist seit letztem Jahr im Kreis Olpe aktiv. Jannik Meyer spricht mit Karin Blumendraht vom DRK Olpe über ihre Arbeit in dieser Servicestelle. Pauline Volk beantwortet ihre Fragen in Sie fragen, wir antworten. Heute stellt sie Ihnen die Broschüre des Regionalbüros vor. Das Thema dieser Broschüre ist Pflegeleistungen im Überblick. Die Veranstaltungshinweise hat Julia Witte für Sie zusammengestellt. Ich wünsche Ihnen nun viel Spaß. Seien Sie gespannt.
Guten Tag, Frau Blumendraht.
Guten Tag, Herr Meyer.
Sie sind seit letztem Jahr Mitarbeiterin bei der Servicestelle Diskriminierung beim DRK im Kreis Olpe.
Richtig.
Können Sie uns eingehend einmal ein bisschen erzählen, was hat es mit dieser Servicestelle auf sich? Was machen Sie?
Das will ich gerne tun, Herr Meyer. Also wie gesagt, seit Februar letzten Jahres bin ich Ansprechpartnerin für diese Stelle. Diese Stelle ist landesweit mit geschaffen worden, um Menschen, die sich ungleich behandelt fühlen, diskriminiert werden, eine Anlaufstelle für eine Beratungssituation bekommen. Es hat vorher im Land Nordrhein-Westfalen auch schon Stellen gegeben, aber zahlenmäßig nicht so viele. Wir sind auch gekoppelt an die Integrationsagenturen, an die nicht kommunalen, sondern an die trägerorientierten Integrationsagenturen. Und die Kollegin hatte dann im Vorfeld eine Sozialraumanalyse gemacht und Bedarf festgestellt. Welchen Bedarf erkläre ich gleich. Das war also ein Vorlauf, sich um diese ausgeschriebene Stelle, Servicestelle Antidiskriminierungsarbeit bewerben zu können. Die Idee auf Landes-, letztendlich Bundesebene war auch, ein größeres Netz an Beratungsstellen zu schaffen. Nicht nur jetzt in großen Städten, sondern auch in die Fläche gehend, also auch in den ländlichen Bereich, wenn ich es mal so nennen darf, um Anlaufstellen bieten zu können. Dann kommt die Sozialraumanalyse nochmal ins Gespräch, einfach um dann auch Bedarfe abzudecken. Das heißt, die Servicestelle ist jetzt nicht nur für Menschen gedacht, die aufgrund ihres Alters oder ihrer Beeinträchtigung negative Erfahrungen gemacht haben, sondern generell stützen wir uns ja zum einen auf das Allgemeine Gleichbehandlungsgesetz und was den Bereich der Beeinträchtigungen nennt, das Behindertengesetz. Das heißt also, alle Menschen, die auf Grund dieser Merkmale, die im Allgemeinen Gleichbehandlungsgesetz sich benachteiligt fühlen oder benachteiligt werden, haben natürlich das Recht, genauso die Stelle hier aufzusuchen und Rat und Hilfe zu suchen. Ne? Also ich weise niemanden von der Schwelle, weil er jetzt eine dieser Merkmale nicht haben sollte, sondern weil ich sage, nein, ich bin jetzt nur zuständig für Menschen, die altersbedingt oder beeinträchtigungsbedingt da Probleme haben. Nein, es ist nur, um eigentlich flächendeckend ein größtmögliches Angebot schaffen zu können. Bedarfe können sich natürlich auch ändern, das ist ganz klar, das ist jetzt nicht alles in den Stein gemeißelt. Aber wenn man von der demografischen Entwicklung ausgeht, auch hier gerade im Kreis Olpe, ist halt eben der überwiegende Teil älter als 65. Und da besteht ja auch die Gefahr, dass altersbedingt ja auch Beeinträchtigungen hinzukommen. Ja, also zwei vulnerable Gruppen, wie man sagt, also besonders gefährdete Gruppen, die vielleicht einen etwas intensiveren Betreuungsbedarf bzw. Beratungsbedarf haben können, nicht müssen, können. Aber wie gesagt, die anderen Personenkreise sind genauso
Sie haben eben gesagt.
Gern gesehen hätte ich beinahe gesagt, oder werden genauso beraten hier, ja.
Sie haben eben gesagt, Schwerpunkte liegen auf den Themen Alter und Behinderung. Können Sie da mal so ein konkretes Beispiel nennen, was so Anlässe sind, wegen denen Personen zu Ihnen kommen?
Ja, also Alter und Behinderung, man kann das nicht immer nur getrennt sehen. Meistens ist es ja miteinander verbunden, so dass es dann auch zu sogenannten Mehrfachdiskriminierung kommen kann. Zum Beispiel Alter, Geschlecht kann zusammenhängen und dann Beeinträchtigung. Ne? Eine Frau mittleren Alters hat vielleicht durch schon sehr schwere Arbeitszeit ihres Lebens gesundheitliche Probleme und kann vielleicht den Anforderungen ihrer jetzigen Arbeitsstelle nicht mehr gerecht werden. Ja, da haben wir also drei Kriterien, die schon für eine Diskriminierung ausreichen. Und die kommt jetzt zu mir, weil vielleicht jetzt der Arbeitsvertrag verändert worden ist oder gekürzt werden soll. Ja, dass man dann erstmal prüft, ja, warum ist das gerechtfertigt und wie kann man sich dagegen wehren. Die eine Sache wäre erstmal, wenn es jetzt noch keine Kündigung ist, sondern vielleicht irgendwie eine Abmahnung oder sie am Arbeitsplatz nicht korrekt behandelt worden ist, sei es von den Kollegen oder von Vorgesetzten, dass man vielleicht erstmal das Gespräch sucht und gesprächsvermittelnd tätig werden kann. Sollte sich die Situation ergeben, dass es ganz zu einer Abmahnung oder vielleicht sogar Kündigung gekommen ist, dann muss man schon aufpassen, da gibt es Fristen, dass man dann entsprechend reagiert und dass man, wenn betreffender Mensch das möchte, juristisch reagiert. Da kann ich vermittelnd helfen, dass ich Fachjuristen zuleite, weil ich bin ja selbst keine Juristin, ich darf ja keine juristische Beratung machen, ich darf den Weg aufzeigen und aber die betroffenen Menschen dahin auch begleite und betreue. Also ich nicht einfach sagen, bitte jetzt such den Juristen auf und dann ist die Sache für mich erledigt. Nein, man bleibt im Kontakt, fragt nach, wie läuft es, wo kann ich noch helfen. Natürlich muss man auch immer einen Blick haben, Stichwort Juristen, Finanzen. Es kann ja kostenpflichtig werden, wenn man halt eben unterliegt vor Gericht. Auch das muss im Vorfeld mit besprochen werden. Man möchte ja helfen und nicht zusätzlich Probleme schaffen. Dann was habe ich auf der einen Seite, wenn ich vielleicht einen Prozess habe, in den doch nicht gewinne, dafür kann niemand Garantien geben und habe noch Kosten obendrein. Das verschärft meine Lage noch. Mit Menschen mit Beeinträchtigungen, Behinderung spricht man ja erst, was die Gesellschaft mit ihnen macht. Ne? Das heißt zwar Behindertengesetz, aber korrekterweise spricht man erstmal von Beeinträchtigungen. Die sind natürlich juristisch schon ein bisschen besser geschützt in der Arbeitswelt. Da kann es aber eher sein, dass die Zugangsvoraussetzungen dadurch ja weniger gut für sie sind, aber nach außen hin nicht so offensichtlich. Ich kann das an einem kleinen Beispiel machen. Ich hatte da eine telefonische Nachfrage. Es war ein Mann, der war Anfang 60, IT-Fachkraft, war schon als Dozent tätig in der freien Wirtschaft und wollte in den öffentlichen Dienst. Und er hatte eine Behinderung, kann ich sagen, weil er hatte einen Schwerbehindertenausweis. Und er war abgelehnt worden, weil er nach dem Eignungstest, er hatte sich in einer Führungsposition beworben, nicht genügend Punkte erreicht hatte. Ja, sag ich, das ist jetzt ein bisschen kritisch. Was ist das für ein Test? Wie qualifizieren die Menschen, die diesen Test auswerten? Ist das jetzt nur etwas so ein bisschen vorgeschoben und zu sagen, eigentlich haben wir schon jemanden, aber wir müssen es offiziell ausschreiben und selektiert damit. Er hatte mehrfach versucht und war auch gescheitert. Das ist so ein Moment, man könnte klagen, aber wie erfolgreich ist, weil man muss es beweisen können. Belegen können. Und das ist das zweite große Problem auch im Bereich der Diskriminierung. Abgesehen vom persönlichen Empfinden, wie weit ist es objektiv, wie weit kann ich das belegen? Kann ich das durch Zeugenaussagen noch belegen? Ich komme wieder auf die Arbeitswelt zurück, dass man sagt, Chef hat sich so und so geäußert, das geht so nicht, dagegen verwehre ich mich, ich kann XYZ als Zeuge anführen. Oder geht das halt eben so hart an der Grenze? Das ist nämlich genau das Problem von Diskriminierung. Betroffene empfinden es anders als die, die es vielleicht machen. Gar nicht mal bewusst. Ja, das sind so diese fortdauernden, immer wiederkehrenden, wir sprechen da so von Mikroaggressionen, was sich so potenzieren kann und dass die Betreffenden dann sagen, also jetzt ist es genug und ich will nicht mehr. Entweder Rückzug oder sie unternehmen aktiv was. Ja. Also es ist vielfältig, das heißt Beratung, welchen Weg, welche Möglichkeiten habe ich, was passt zu der Situation, zu dem Menschen, der um Rat fragt Und wie sieht's dann weitergehend aus? Ist das damit zufrieden? Oder brauche weitergehende Unterstützung? Also, dass man die, wie soll ich das jetzt nennen? Also, die Befähigung, sich zu wehren. Empowerment nennen wir das. Es ist sehr viel im Anglizismen auch wieder angesiedelt. Also, unterstützt, ihre eigenen Rechte und Möglichkeiten zu verteidigen und selbstbewusster zu werden. Das wäre noch die andere Möglichkeit. Ich habe jetzt immer erzählt, dass natürlich es immer zwei Parteien gibt bei Diskriminierung oder rassistischen Vorkommnisse. Die andere Seite nenne ich jetzt mal, sei es nun im Arbeitsbereich oder im Freizeitbereich, bei der Wohnungssuche, das ist ja nun vielfältig, ist sich vielleicht teilweise gar nicht häufig bewusst, dass sie diskriminierend, rassistisch gehandelt haben oder reagiert haben. Ja? Das ist dann so der zweite Teil meiner Aufgabe, dass ich da so auch Sensibilisierungsarbeit leiste. Sei es nun bei Behörden, sei es bei Firmen, in Schulen. Ja, also auch heranwachsenden Generationen sensibel zu machen zum Thema Diskriminierung und Rassismus. Ist also das zweite Standbein, wenn man das so nennen möchte.
Das heißt also auch, wenn jetzt Organisationen oder Behörden das hier hören, die können dann auf sie zukommen und sagen, zu einem bestimmten Thema oder ganz generell, sie möchten sich erstmal darüber beraten lassen, was gibt es überhaupt für Möglichkeiten, die sie anbieten. Wie kann das dann aussehen?
Das kann so aussehen, dass man also erstmal Kontakt aufnimmt. Wir sprechen ab, was gewünscht wird oder wo die Schwerpunkte liegen sollen. Ich habe die Möglichkeiten, Referenten auch entsprechend zu buchen, sage ich mal so salopp. Das heißt, ich arbeite ja auch vernetzt, dass ich da auf Fachfrauen, Fachmänner zurückgreifen kann, die workshopmäßig da natürlich hauptberuflich das auch machen, weil ich sehe mich eher auch in der Beratungssituation. Ne? Und dass man dann zum einen sagt, dann machen wir den theoretischen Bereich, praktischen Bereich mit der Verbindung, also es innerhalb der Organisation, wenn es Probleme gibt, Firmen, Schulen oder so, natürlich dann Einzeltermine, Beratungstermine geben kann, die ich dann wieder wahrnehmen würde. Man kann das auch im Bereich von Ausbildungssituationen machen, also junge Leute, die in die Ausbildung kommen, dass man da begleitend unterwegs ist. Ich arbeite auch vernetzt mit der Behindertenbeauftragten des Kreises Olpe, dass wir uns da auch kurz schließen, da auch nochmal schauen. Wir sind zwar schon auf einem sehr guten Weg, die Mitarbeiter und Mitarbeiter des Kreises, aber niemand ist vollkommen, Herr Mayer, ne? Das wissen wir auch. Und manchmal ist so ein bisschen Besinnung und nochmal Reflexion gar nicht so verkehrt.
Also fasse ich nochmal zusammen, wenn man jetzt als Einzelperson sich diskriminiert fühlt aufgrund von einem oder mehreren Merkmalen, dann kann man sie einfach ansprechen und sie begleiten dann diesen Weg, wie auch immer er aussehen sollte. Und wenn Sie an Ihre eigenen Grenzen der Beratung kommen, dann haben Sie immer die Möglichkeit, auf entsprechend
Fachkräfte, Fachkolleginnen, wie auch immer, zurückzugreifen.
Genau. Und Ähnliches gilt für Organisationen, auch wenn sie sich im Vorfeld präventiv zu dem Thema informieren oder ja, schulen möchten.
Ganz genau.
Was mich interessiert ist, wie wird man eigentlich Beraterin in einer Antidiskriminierungsstelle?
Ja, ich denke mal, das Voraussetzung ist natürlich, dass man im sozialen Bereich Beratungserfahrung hat. Also im Profilstand Erfahrungsberatung mit Medien vertraut zu sein. Eigentlich ist es so der klassische Bereich der sogenannten sozialen Arbeit. Ja, Beratungstätigkeit. Das heißt, natürlich ist man nicht, wenn man sich bewirbt, gleich entsprechend auf dem Stand, den man braucht. Auch wir werden geschult. Ja, wir werden juristisch geschult. Auch wir erleben Workshops. Ne? Was bedeutet es, diskriminiert zu werden? Was ist Diskriminierung? Wie gehe ich damit um? Auch wir werden, ich sage bewusst wir, weil ich ja nicht alleine an der Servicestelle hier in NRW Sprechpartnerin bin, sondern Kolleginnen und Kollegen habe. Auch wir werden mit diesem Thema vertraut, sensibilisiert und auch immer, dass wir reflektiv arbeiten können. Wichtig ist auch für uns, denn je nachdem, was man in so einer Beratung erfährt, das kann natürlich auch schon sehr hart sein, dass wir auch eine Möglichkeit haben, das zu verarbeiten. Ja, denn wenn ich da nicht richtig mich aufstellen kann, also auch nicht ein bisschen Selbstfürsorge betreibe, kann ich irgendwann auch nicht mehr richtig beraten. Es gibt da so einen Fachbegriff, so einen Bereich der sozialen Arbeit, ich war schon etwas älter, der sogenannte hilflose Helfer. Ja? Also auch wir müssen genauso auf uns Acht geben, uns auch mit dem Gedanken beschäftigen, ich darf auch nicht diskriminieren, ne? Nicht bewusst und auch nicht unbewusst. Also dass man sich immer dem auch ein bisschen bewusst ist. Nicht nur von anderen verlangen, also bitte seid sensibel und kümmert auf, sondern auch wir müssen uns selbst auch darum bemühen. Das ist nicht mit einem Workshop abgetan und dann beherrsche ich das. Nein, auch wir brauchen da eine kontinuierliche Begleitung, die auch gewährleistet ist.
Sie haben es eben schon einmal angesprochen. Sie sind zuständig für alle Menschen, die im Kreisgebiet Olpe leben. Und Sie haben auch gesagt, es gibt ein größeres Netzwerk. Wir haben ja jetzt auch Personen, die uns in Siegen-Wittgenstein und im Hochsauerlandkreis hören. Das heißt, da gibt es auch ähnliche Stellen.
Ja, ja. Also ich bin in zwei Netzwerken in dem Sinne aktiv. Einmal gibt es das Netzwerk im Kreis Siegen, ZAK, die seit über 20 Jahren sich diesen Themen unter anderem auch widmen. Es gibt dort auch eine Servicestelle Antidiskriminierung, die Frau Gülditsch ist da Ansprechpartnerin, dass wir also auch Verweisberatung machen. Wenn ich jetzt einen Anruf bekomme und das ist jetzt nicht, der betreffende Mensch lebt jetzt nicht hier im Kreis Olpe, dass ich gucken kann, aha, wer ist denn sonst noch landesweit unterwegs? Wir haben entsprechende Adressen, Vernetzungsmöglichkeiten und gebe Adressen weiter, vermittle weiter in dem Sinn oder bekomme auch vermittelt, ist auch schon passiert. Na, dass jemand noch nicht genau wusste, wo ich zu finden bin oder sich nicht sicher war, haben Kollegen dann angerufen, ich glaube, das ist etwas für dich. Ne? Darüber hinaus gibt es ja eine Homepage von der Bundesstelle Antidiskriminierung, wo wir ja auch als Servicestellen aufgeführt sind. Und es ist momentan auch noch dabei, dass es so geschaltet werden soll, dass man ein Stichwort eingeben kann und Postleitzahl, sodass dann ortsnah eine Beratungsstelle aufgerufen wird. Das ist die eine Sache. Und was auch noch auf dem Wege ist, um das abzuschließen, es gibt also noch die Möglichkeit, demnächst eine Online-Beratung. Das wird jetzt auch noch erstellt, dass wir also auch über das Medium Internet landesweit praktisch zu finden sind und können dann im Chatverfahren auch Beratung machen, ohne dass vielleicht die betroffenen Menschen direkt in die Sprechstunde kommen können, weil sie vielleicht zu weit weg sind oder weil sie nicht die Möglichkeiten haben, vor Ort erstmal zu erscheinen.
Ah, okay. Da werden wir dann nachher im Beitrag, unter dem Hörbeitrag, noch die entsprechenden Seiten verlinken, dass, wenn Sie das hören, Sie sich das nachher angucken können. Ich glaube, damit haben Sie jetzt schon mal einen guten Einblick gegeben, wie so eine Beratung aussehen kann und was Ihre Tätigkeit alles beinhaltet. Mich würde nochmal zum Abschluss interessieren, was ist eigentlich so aus Ihrer Sicht das größte Vorurteil beim Thema Antidiskriminierung?
Dass immer nur die anderen diskriminieren, man selbst nicht, wie ich schon angesprochen habe. Ich denke, wir leben auch zurzeit in sehr kritischen Situationen. Und die Erfahrung hat gezeigt, wenn es irgendwie sehr eng wird, dass Menschen dazu neigen, sich abzuschotten. Wir sind die einen, die sind die anderen. Und je kritischer so eine politische, soziale Situation sein, desto größer ist natürlich vielleicht auch das Bedürfnis, dem Rechnung zu tragen. Ich denke, eine andere Sache ist, trotz unserer historischen Vergangenheit möchte ich auch mal das Internet ansprechen, wo sehr viel natürlich Diskriminierung stattfinden kann. Aber die Menschen sind ja nicht unbedingt erreichbar und auch nicht bestrafbar. Ne? Das lockt irgendwo auch. Und ich denke, eine andere Situation ist auch, leider muss man sagen, dass so Diskriminierung, rassistisches Verhalten ein bisschen salonfähig geworden ist. Früher war es also mehr so im rechten politischen Spektrum, so No-Go. Das hat sich jetzt verrückt. Auch die Vorstellung von dem, was man tut und was man lässt, was sich gehört und was sich nicht gehört, sage ich es mal ganz heruntergebrochen, hat sich verschoben. Und wie gesagt, aufgrund von politischen Entwicklungen halt eben die Menschen einfach ein bisschen aufgewühlter sind, erschrockener sind und auch das ein Stück Rückzug sein kann. Natürlich nicht gut für die Betroffenen von Diskriminierung, aber es ist de facto so. Das muss man also auch mitsehen. Und ich denke, gerade da Sensibilisierungsarbeit, also auch das mit in den mit in den Kanon aufnehmen, dass es Menschen gibt, die da wirklich drunter leiden. Und nicht nur ein, zwei, sondern sehr viele Menschen, im Prinzip fast alle. Das sollte immer ein bisschen gewiss bleiben.
Abschließend, wenn Sie sich vorstellen, dass diesen Hörbeitrag alle Menschen in Deutschland hören würden und Sie denen eine Botschaft mitgeben würden, welche wäre das?
Wenn ihr euch ungerecht behandelt fühlt, holt euch Hilfe. Traut euch.
Das ist doch ein schönes Schlusswort. Frau Blumentrath, ich sage vielen Dank, dass Sie sich die Zeit genommen haben.
Ich danke Ihnen, Herr Mayer, Ihnen ein paar Sätze zu meiner Arbeit in der Richtung erzählen zu dürfen.
Dankeschön. Bis bald.
Bis bald.
Uns erreichen immer wieder Fragen zum Leistungsrecht der Pflegeversicherung. Was steht mir in welchem Pflegegrad zu und wie kann ich das Geld nutzen? Diese Fragen beantworten natürlich die Pflegeberater und Pflegeberaterinnen der Kommunen, der Kassen und anderer Institutionen. Die Kompetenzgruppe Pflegeberatung der Landesinitiative der Regionalbüros hat jetzt eine Handreichung Pflegeleistungen im Überblick erstellt, die zur Unterstützung für Ratsuchende genutzt werden kann. Diese ist tabellarisch aufgebaut und gibt einen sehr schönen Überblick über die entsprechenden Rechte der betroffenen Person je nach Pflegesituation. Zudem können wir eine offizielle Übersicht darüber geben, inwieweit sich Betreuungsgruppen im Sinne der AnPhyVO bezüglich der Maßnahmen zur Eindämmung des Infektionsgeschehens der Covid-19-Pandemie verhalten sollten. Hierzu hat das Ministerium für Arbeit, Gesundheit und Soziales im Juni 2022 eine Handlungsempfehlung herausgebracht. Diese stellen wir Ihnen im Transkript zur Verfügung. Gerne können Sie sich, wenn Fragen auftauchen, bei uns melden.
Guten Tag. Heute habe ich die Veranstaltungshinweise für Sie. Weiter geht es mit einer Veranstaltung für Jung und Alt. Am 4. August findet in Bad Berleburg im Rahmen der Ferienspiele die Aktion Erinnerungen aus dem Schuhkarton – Basteln für Jung und Alt statt. Dabei basteln Kinder und Jugendliche gemeinsam mit ihren Großeltern oder Eltern eine Erinnerungskiste aus einem Schuhkarton. Das Ziel ist es, den Großeltern im Falle einer Demenzerkrankung nahe zu bleiben. Die Kiste kann mit Erinnerungen wie zum Beispiel Musik, Bildern oder Düften gefüllt werden. Anmelden können Sie sich auf der Website www.jugend-bad-berleburg.de. Auch diese Veranstaltung ist für Sie kostenlos. Als letztes noch ein Ausflugsziel für die ganze Familie, der Naturminigolfplatz am Bootshaus am Biggesee. Nach dem Golfausflug lädt der angrenzende Bege-Pavillon zum gemütlichen Ausklang ein. Weitere Ausflugsziele finden Sie in einer Übersicht vom Netzwerk Demenz Olpe Wenden-Drolshagen und dem Kreissportbund Olpe e.V. Diese ist auch auf der Website vom Regionalbüro als PDF zu finden. Mit diesen Veranstaltungshinweisen wünsche ich Ihnen eine schöne Sommerzeit.
Wie immer finden Sie alle Informationen auch auf unserer Homepage, genauso wie die Transkripte. Wenn Sie Fragen haben oder Anregungen und Wünsche, rufen Sie uns an 0271 234 178 141 oder Sie schreiben uns südwestfalen@rb-apd.de. Und auch die nächste Folge ist nicht mehr weit. Freuen Sie sich dann auf Frau Haferkamp. Frau Haferkamp betreibt im Münsterland eine Landherberge. Gleichzeitig ist sie als Angebot zur Unterstützung im Alltag anerkannt. Auf diese Weise kombiniert sie Urlaubs- und Betreuungsmöglichkeiten. Wie das geht, erfahren Sie im nächsten Beitrag. Bis dahin von mir ganz herzliche Grüße, bleiben Sie gesund und zuversichtlich, passen Sie gut auf sich auf. Ihre Charlotte Boos.
Vielen Dank fürs Zuhören. Weitere Informationen zum Thema und unsere Ansprechpartner in Ihrer Region finden Sie auf unserer Internetseite www.alterpflegedemenznrw.de.